Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und natürlich auch die, die über den Livestream uns jetzt direkt zugeschaltet sind. Wir kommen zu Folge 12 in unserem Bibelstudium über das Buch Hiob. Wir stehen da in Kapitel 11. Es handelt sich um die Rede von Zophar. Zuerst hatten wir Eliphas. Hiob antwortet, dann Bildad. Hiob antwortet und jetzt hier Zophar, der dritte Freund. Und wir haben bereits den Anfang davon studiert, Verse 1 bis 9, und kommen jetzt zu Hiob 11, Vers 10. Wir lesen mal bis zum Schluss des Kapitels und danach gehen wir in Kapitel 12 mit Hiobs Antwort weiter. Darf ich bitten?
Wenn er einherfährt, kann er verhaften und vor Gericht stellen. Wer will es ihm wehren? Denn er kennt die nichtswürdigen Leute und sieht auch die Schuld, ohne dass er darauf Acht haben muss. Kann ein Hohlkopf Verstand gewinnen und ein Eselhengst als Mensch geboren werden? Wenn du nun dein Herz fest ausrichtest und zu ihm deine Hände ausstreckst, wenn Unrecht an deinen Händen ist, so entferne es und lass in deinen Zelten nichts Böses wohnen. Ja, dann darfst du ohne Scheu dein Angesicht erheben und fest auftreten ohne Furcht. Dann wirst du deine Mühsal vergessen, wie man das Wasser vergisst, das vorübergeflossen ist. Heller als der Mittag wird dein Leben dir aufgehen, das Dunkel wird wieder Morgen sein. Dann wirst du getrost sein, weil es Hoffnung gibt, und wirst um dich blicken und in Sicherheit dich niederlegen. Du legst dich zur Ruhe, und niemand schreckt dich auf, und viele werden dann deine Gunst suchen. Aber die Augen der Gottlosen verschmachten, ihre Zuflucht geht ihnen verloren, und ihre Hoffnung ist das Aushauchen der Seele.
Danke, bis dahin. Wir haben gesehen, die drei Freunde sind sich absolut einig. Hiob muss im Versteckten, denn niemand hat das wahrgenommen, im Versteckten schwer gesündigt haben. Und darum kamen solche schweren Schicksalsschläge über ihn. Die drei Freunde sind sich da einig. Der Älteste, Eliphas, hat den ersten Angriff gegen Hiob gestartet. Er hat gewissermaßen die Grundlage gelegt. Sehr fein, in dem Sinn mit Anspielungen, nicht so direkt angriffig. Aber wir haben gesehen, der nächste Freund, Bildad, waren viel schärfer und direkter gegen Hiob. Und noch schärfer ist Zophar, der Dritte. Und was wir auch schon festgestellt haben, das Schema jeder Rede ist exakt gleich. Eliphas hat eigentlich vorgespurt. Und zwar so, er beginnt mit rhetorischen Fragen. Das sind Fragen, die keine Antwort bedürfen. Aber es ist so ein technisches Mittel in der Kommunikation. Fragen zu stellen ist irgendwie freundlicher als gerade direkt hineinfahren. Aber alle machen das, rhetorische Fragen am Anfang. Und dann kommt ein zweiter Teil, wo die drei Freunde, jeder auf seine Art, Gottes Gerechtigkeit und Majestät vorstellen, im Kontrast zur Ungerechtigkeit und Sündhaftigkeit des Menschen. Und dann in einem dritten Teil rufen sie alle Hiob auf. Er möge sich doch an Gott wenden. Er möge umkehren von seinem üblen Weg. Und dann würde Gott ihn wieder aufnehmen. Und schließlich alle enden viertens mit der Beschreibung, wie es dem Gerechten wohlgeht und wie das Ende des Gottlosen ein schreckliches Ende sein wird. Darum haben wir auch gerade am Schluss von der Rede von Zophar gelesen, Vers 20, aber die Augen der Gottlosen werden verschmachten. Und jede Zuflucht ist ihnen verloren. Und ihre Hoffnung ist das Aushauchen der Seele. Das ist Gott Teil 4. Nun, wir haben letztes Mal die Fragen betrachtet in den Versen 2 und 3 und dann bereits mit Teil 2 begonnen, wo Zophar die Gerechtigkeit und Größe und Majestät Gottes vorstellt. Wunderschön. Und wir haben gesehen, dass in diesen Versen dann ganz wichtige Grundlagen gelegt werden, die im Neuen Testament von Paulus aufgenommen werden in 1. Korinther 2, wo es geht um die Weisheit, die in den Tiefen Gottes verborgen ist. Und nur der Geist Gottes kann die Tiefen Gottes erforschen. Eine ganz direkte Verbindung zu Hiob 11. Und weiter hat er auch über Höhe, Tiefe, Länge und Breite im Zusammenhang mit Gott gesprochen, was Paulus in Epheser 3 aufnimmt und erklärt im Zusammenhang mit dem ewigen Ratschluss. Da spricht er von der Höhe, Breite, Länge und Tiefe in dem Ratschluss Gottes. Auch wieder ein direkter Zusammenhang. Und damit wird wieder deutlich, alle drei Freunde haben sich in ihren Reden grundsätzlich geirrt. Aber nicht, weil an sich die Dinge falsch waren, sondern sie haben die Dinge bezogen auf die falsche Person. Hätten sie wirklich einen Gottlosen vor sich gehabt oder eben einen Heuchler, wäre das ganz anders gewesen. Und sie haben eben viel Richtiges gesagt über Gott und sein Handeln, aber sie haben Gottes Handeln bezogen auf die Zeit von Hiob anstatt auf die Zeit des tausendjährigen Friedensreiches, wo Gott eine direkte Regierung haben wird und er wird direkt eingreifen und das Böse sofort bestrafen. Aber heute, wie auch damals zur Zeit von Hiob, leben wir in einer Zeit, in der Gott wesentlich indirekt die Welt regiert. Und es darum sein kann, dass Gottlose in der Wohlfahrt leben und Gerechte leiden. Also, sie haben viele Wahrheiten einfach auf die falsche Zeit angewendet und eben der falschen Person gesagt. Nun, wir sind hier ab Vers 4 immer noch in Teil 2, wo es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Und da sagt Hiob, sagt Zophar in Hiob 11, Vers 10, wenn Gott den Menschen zum Gericht versammelt, wer will ihm wehren? Und es ist so, Gott wird einmal alle Menschen zum Gericht versammeln. Wobei man unterscheiden muss in der Heilsgeschichte, es gibt verschiedene Zeitpunkte. Es gibt den Moment der Entrückung, der könnte heute stattfinden. Und dann werden alle Gläubigen, die entrückt werden, vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. 2. Korinther 5, Vers 10 und Römer 14, Vers 10. Und jeder muss Rechenschaft ablegen über sein Leben. Unser ganzes Leben wird, wenn wir da versammelt sind im Himmel, wird ins Licht Gottes gestellt werden und alles, was noch nicht geklärt war, das wird dann geklärt werden. Auch zwischenmenschliche Dinge zwischen den Gläubigen, die nicht geklärt waren, die werden dann geklärt werden. Wir sollten es jetzt klären. Aber wenn wir es nicht klären, wird es dann geklärt werden. Und da werden Tränen fließen im Himmel. Aber das ist nicht ein Gericht zur Verdammnis, sondern da werden die Gläubigen dann völlig in Übereinstimmung gebracht mit dem Herrn. Alles wird geklärt und geordnet. Und dann wird auch jedem der Lohn zugeteilt werden für die Treue im Leben hier auf Erden als Gläubiger ab der Bekehrung. Aber das wird eine ganz große Versammlung sein zum Gericht. Aber später, wenn Herr Jesus nach der großen Drangsal, die auf die Entrückung erst folgen wird, nach der großen Drangsal, dem größten Weltkrieg der Weltgeschichte, wenn der Herr Jesus wiederkommt als König der Welt, wird er die Völker, die die Gerichte überleben aus der Offenbarung, wird er versammeln ins Tal Josaphat. Joel 3 spricht davon, beziehungsweise 4, je nach Bibelausgabe. Steht das Gleiche drin, aber es gibt unterschiedliche Zählungen. Und das Tal Josaphat, das ist dasselbe wie das Tal Kidron zwischen Tempelberg und Ölberg. Da werden alle Völker versammelt werden und das Gericht der Lebendigen wird stattfinden, wie das in Matthäus 25 beschrieben ist, wo der Herr Jesus die Schafe von den Böcken scheiden wird. Und da wird er die Menschen, die dann noch leben, hier auf Erden zur Rechenschaft ziehen. Wie habt ihr euch dem Volk Israel gegenüber verhalten? Wie habt ihr, es wird ein gerechtes Gericht sein. Und dann ist es so, dass nach dem tausendjährigen Friedensreich, das dann folgen wird, da wird noch einmal ein Gericht stattfinden. Und zwar werden alle Toten von Kain an auferweckt werden. Aber alle verlorenen Toten, nicht wahr, bei der Entrückung, da sind alle wahren Gläubigen, auch aus dem Alten Testament und aus der Gemeinde im Neuen Testament, die werden entrückt werden. Aber das letzte Gericht, das können wir nennen, das Gericht der Toten. Also vor dem tausendjährigen Reich, das Gericht der Lebendigen, am Ende das Gericht der Toten, werden die alle auferstehen und vor dem großen weißen Thron versammelt werden. Und in dem Zusammenhang nochmals hier Vers 10. Wenn er vorüberzieht und gefangen nimmt und zum Gericht versammelt, wer will ihm dann wehren? Gott zieht also die Menschen zur Rechenschaft. Und dann sagt Zophar einen Satz, der in der Schlachterübersetzung gut wiedergegeben ist, mit einer Frage. Also da kann man die Elbefelder ein bisschen korrigieren nach der Schlachter. Und zwar sollte man das als Frage lesen, kann, also nachdem es heißt, daher, denn er kennt die falschen Leute. Er sieht Frevel, ohne dass er Acht gibt. Also Gott erkennt alles im Leben eines Menschen, er muss sich da keine Mühe geben. Er weiß alles. Er muss nicht speziell darauf achten. Er kennt alles durch und durch. Und jetzt, Vers 12 meine ich, eine Frage. Kann ein Hohlkopf Verstand gewinnen und ein Wildeselsfohlen als Mensch geboren werden? Antwort: Nein. Ein Hohlkopf bleibt einfach ohne Verstand. Das ist das Übliche. Und ein Wildesel, dieses eigenwillige Tier, das man nicht zähmen kann, ist eben nicht ein Hausesel. Den kann man zähmen. Aber Wildesel, die kann man nicht bereiten. Die kann man nicht. Die sind anders im Wesen. Die kann man eben nicht zähmen. Und darum wird auch hier gesagt: Kann ein Wildeselsfohlen als Mensch geboren werden? Und zwar steht hier für Mensch das Wort Adam, nicht wie oft in Hiob Enosch. Enosch bedeutet, das ist Repetition, der sündige Mensch. Es wird übersetzt mit Mensch, aber es meint speziell Enosch, der sündige Mensch. Und hier haben wir aber das Wort Adam. Und das heißt auch einfach Mensch. Und das war auch der Eigenname von dem ersten Menschen. So wie Gott ihn, und es meint der Mensch, wie Gott ihn gemacht hat. Nämlich aus Ackererde, auf Hebräisch Adama. Und darum Adam kommt von Adama. Also der Erdling könnte man übersetzen. Aber ebenso wie Gott ihn gemacht hat. Und hier steht eben ein Wildeselsfohlen als Adam geboren werden. Also wie ein Mensch, so wie Gott ihn geschaffen hat in seinem Bild. Nein, geht nicht. Nun, interessant ist Folgendes, der Wildesel hier heißt auf Hebräisch Pere. Und das ist nicht irgendein Wildesel, sondern, wenn man auf Wikipedia oder irgendwo nachschauen will, in einem Biologiebuch, ist das der Wildesel mit dem Namen Equus Haemonius. Equus heißt auf Lateinisch Pferd, also das Haemonius-Pferd. Und es ist so, dieser Wildesel steht dem Pferd am nächsten von allen Eselsarten. Also darum wird diese Art auch genannt Pferdeesel. Aber es ist auch in der Literatur oder wo man nachschaut, oft der asiatische Wildesel. Und seine Besonderheit, er hat sehr große Nasenlöcher. Sieht man das hier? Im Vergleich zur Kopfgröße. Und hat dadurch die Fähigkeit, enorm gut zu atmen. Also diese Eselsart vermag stundenlang zu galoppieren, ohne Stopp. Jeder, der etwas von Reiten versteht, weiß, wie wenn man Pferde so richtig antreibt und galoppiert, da kann man nicht einfach beliebig lang so rennen lassen, die können sich sehr, sehr bald mal erschöpfen, aber der hält durch. Übrigens in Jeremia 14 wird dieser gleiche Esel erwähnt und eine biologische Besonderheit wird da noch erwähnt. Jeremia 14, Vers 6, kannst du da auch lesen, Samuel?
Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen verschmachten, weil nichts Grünes wächst.
Ja, die Schakale, nicht wahr, die man in den Nächten, zum Beispiel in Nordisrael ganz besonders, in Galiläa oder Obergaliläa habe ich die nachts gehört, wie die heulen, ja, und da fließt der Sauerstoff. Und das Kohlendioxid, ja. Und hier eben wird gesagt, die Wildesel stehen auf kahlen Höhen, schnappen nach Luft wie die Schakale. Und das hängt eben zusammen mit dieser Art, die auch besonders eben nach Luft schnappen kann. Riesige Nasenlöcher und eben Galopp von mehreren Stunden. Man hat in Israel diese Art jetzt wieder neu eingesetzt. Und zwar in der Negev-Wüste. Hier ein Bild von solchen neu eingesetzten Wildeseln in der Negev-Wüste. Die leben also einfach als Wildtiere da. Nun, es ist das gleiche Wort, das verwendet wird in 1. Mose 16, wo der Engel des Herrn Hagar die Geburt von Ismael ankündigt und sagt, er wird ein Wildesel sein von Mensch. Und es ist auch dort in 1. Mose 16 das Wort Pere. Das ist also dieser Pferdeesel, der nicht zu zähmen ist. Und interessant, später im Buch Hiob, wenn wir dann zu diesen schönen Kapiteln kommen, ab Kapitel 38, wo Gott zu Hiob spricht aus dem Sturm, da beschreibt er ganz verschiedene Tierarten aus seiner Schöpfung. Und die Auswahl der Tierarten haben immer einen Bezug mit dem, was vorher besprochen worden ist. Drücken eine Botschaft aus. Und da wird unter anderem eben auch der Wildesel erwähnt, der spottet, heißt es dort, dem Treiber in der Stadt, der eben den Hausesel mit Stock und Schreien treibt. Und das macht ihm Eindruck. Aber der Wildesel in der Wüste, der lacht nur darüber, weil er frei ist. Ein, der sich nicht unterordnet. Und das wird eben von Ismael gesagt, dem Stammvater der Ismailiter. Ja, und von ihm stammen diverse arabische Stämme im Gebiet der heutigen saudischen Halbinsel ab. Und es wird dort gesagt, er wird immer mit seinen Brüdern streiten. Und das ist wirklich die Geschichte dieser arabischen Stämme. Streiten, auch untereinander. Ob jetzt schiitisch oder sunnitisch, ja, und bis heute. Also, kann ein Wildesel als Mensch geboren werden? Er kann seine Natur nicht ändern. Und dann kommt Teil 3 ab Vers 13. Wende dich zu Gott. Da sagt Zophar, wenn du dein Herz ausrichtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, also Hilfe suchend, nach Gott ausstrecken, wenn Frevel in deiner Hand ist, so entferne ihn und lass Unrecht nicht in deinen Zelten wohnen. Ja, er macht damit den Vorwurf, Hiob, In deinem Leben ist verborgener Frevel. Aber wenn du damit aufräumst, wenn du wirklich radikal Buße tust, dann würdest du aus dem ganzen Elend deiner Pesterkrankung herauskommen können. Und Vers 15, ja, dann wirst du dein Angesicht erheben, ohne Makel. Nicht wahr? In der Bibel, immer wer beschämt ist, der schaut mit dem Gesicht nach unten. Gott sagt zu Kain, 1. Mose 4, warum senkt sich dein Antlitz? Eben, wenn man Böses im Sinn hat, dann kann man nicht freimütig hinaufschauen. Aber wenn man das Gesicht erheben kann, ja, das sagt er, wenn dein Leben, Hiob, in Ordnung ist, dann kannst du wieder nach oben schauen, ohne Makel, und wirst unerschütterlich sein und dich nicht fürchten. Dann wirst du eben eine Position wieder einnehmen können, da geht es dir wirklich gut und du musst von nichts Angst haben, du bist unerschütterlich. Denn du wirst die Mühsal vergessen, wirst dich an sie erinnern wie an vorübergeflossene Wasser. Wie geht das, sich erinnern an vorübergeflossene Wasser? Ja, also muss ich vorstellen, ja, Kurt, es geht nicht. Ja, also wenn man am Fluss steht und das Wasser fließt da vorbei und nach wenigen Sekunden haben wir das alles wieder vergessen. Was war? Ja, es kommt wieder neues Wasser. So funktioniert ja unser Kurzzeitgedächtnis. Das kann nur Sekundenbruchteile bis mehrere Sekunden die Dinge festhalten. Und dann wird das wieder gelöscht. Aber übrigens genügend lang, sodass wenn wir sprechen, und dass wir uns am Ende des Satzes noch erinnern, wovon wir am Anfang gesprochen haben. Ja. Und aber der Speicher muss ständig geleert werden, weil er wieder mit anderem gefüllt wird. Und nur das, was wichtig ist, ich vereinfache jetzt natürlich, geht dann später in das Langzeitgedächtnis über, sodass man es auch nach einem Jahr noch abrufen kann. Aber eben das Kurzzeitgedächtnis, das wirkt ja so, man stellt sich vor, man macht eine schöne Busfahrt durch eine wunderbare Landschaft, 1,5 Stunden. Und dann, was magst du dich erinnern an diese 90 Minuten? Was war in Minute 9? Ja, gewisse Dinge, die bleiben, ja, die uns ganz besonders beeindruckt haben. Aber wir könnten den Film nicht nochmals ablaufen lassen. Warum? Schon längst alles gelöscht aus dem Speicher. Und das ist der Gedanke hier. Du wirst die Mühsal vergessen, wirst dich an sie erinnern, wie an vorübergeflossene Wasser, nämlich gar nicht mehr. Alles vorbei. Und das ist eine wunderbare Gabe Gottes, dass wir überhaupt so viel vergessen können. Manche ärgern sich, ach, wenn ich nur ein besseres Gedächtnis hätte, ich könnte die Bibelverse besser auswendig lernen. Ja, gut. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, wie man das verbessern kann. Aber es ist ein Geschenk, das wir vergessen können. Es gibt Leute, die krankhaft das nicht gut können. Und das ist ein Elend. Die erinnern sich dann auch zum Beispiel an Streitigkeiten, die waren vor 10 Jahren. Wie wenn das gestern gewesen wäre. Das ist furchtbar. Diese Leute leben in der Vergangenheit und die verbeißen sich und die wollen dann wieder Leute besuchen nach 10 Jahren und das nochmals aufrollen. Da weiß ich schon längst, es ist alles vorbei. Furchtbar, also ist ein Geschenk, wenn man dann eben vergessen kann. Und das ist auch etwas Wunderbares, wenn wir in unserem Leben durch ganz schwere Dinge hindurchgeführt werden. Wir können so vieles einfach wegtun, vergessen und damit werden wir auch echt entlastet. Also das ist so ein Segen, den er hier Hiob vorstellt. Vers 17. Oder ich möchte noch erinnern mit dem Bild hier an Vers 14, wo er sagt, entferne Unrecht aus deinen Zelten. Lass Unrecht nicht in deinen Zelten wohnen. Ja, da wiederholt er eben das, was auch schon eben Freunde vor ihm gesagt haben: Im Haus, im Zelt von Hiob, da gibt es Sünde. Aber wir werden dann sehen in Kapitel 12, Hiob vergisst nicht, was jetzt gerade ein Zophar hier ihm gesagt hat. In 12, Vers 6, ich greife voraus, liest du Samuel, da steht:
Die Zelte der Räuber haben Ruhe, und in Sicherheit leben die, welche Gott reizen, diejenigen, die Gott in ihrer Faust führen.
Jawohl. Hiob sagt, ja, es gibt Leute, die wohnen in Zelten, und es geht ihnen wunderbar. Und das sind Leute, die Gott herausfordern. Und trotzdem geht es ihnen gut. Und damit wir zeigen, Zophar, du bist völlig falsch in der Meinung, dass eben die, die Unrecht tun, das sind eben die, die leiden. Nein, schau mal, all diese Zelte von Ungerechten, denen es so gut geht im Leben. Und darum nimmt er hier mit die Zelte der Verwüster sind in Ruhe Bezug auf das, was Zophar gesagt hat und eben auch, was schon vorher von anderen Freunden ihm gesagt worden ist. Und hier noch ein Bild von den vorübergeflossenen Wassern. Eben. Man sieht da, wie sich das Wasser bewegt, die Wellen. Im Moment, und dann ist es weg. Es ist genauso, wie wenn wir eben Demenz hätten. So geht das. Man kann zum Beispiel auch Gottes Wort hören, noch im Moment, und sich im Moment freuen, und dann kann man alles wieder vergessen. Aber immerhin im Moment kann man sich noch freuen. Das ist ganz wichtig, dass also auch Leute, die eine beginnende oder auch fortgeschrittene Demenz haben, die müssen nicht denken, ich brauche nicht mehr unter Gottes Wort zu kommen, das bringt ja doch eh nichts. Ich vergesse ja alles wieder. Ich kann nichts von der Predigt nachher wieder... Hier auf dem Bild. Er beschreibt ihm, wie schön es ist, als gerecht zu leben unter dem Segen Gottes. Und weiter, mag es finster sein. So, wie das im Leben von Hiob war in dem Moment. Wie der Morgen wird es werden. Da sehen wir die aufgehende Sonne über der Wüste des Morgenlandes. Und du wirst Vertrauen fassen, weil es Hoffnung gibt. Und du wirst Umschau halten, in Sicherheit dich niederlegen. Und du wirst dich lagern und niemand wird dich aufschrecken und viele werden deine Gunst suchen. Ja, so war es früher im Leben von Hiob. Das beschreibt er, wie wir später dann sehen werden, in Kapitel 29. Wie die Menschen, die sind in großen Mengen zu Hiob gekommen, um von ihm einen kurzen Rat zu haben für ihr Leben. Der war so geachtet wie ein König. Das beschreibt er auch in Kapitel 29. Und wenn er was sagte oder wenn er daherkam, alle sind verstummt. Wenn Hiob kommt, wenn er ein Wort sagte, das hatte Autorität. Und jetzt, alle haben ihn verlassen. Seine ganze Verwandtschaft, das werden wir sehen in Kapitel 19 beschreibt das. Alle Verwandten, alle Bekannten im Dorf, alle haben ihn aufgegeben. Die letzten waren noch die drei Freunde. Aber die haben sich dann auch zu richtigen Löwen entwickelt gegen ihren Freund. Er hatte niemanden mehr. Aber wir sehen dann am Schluss von Hiob, Kapitel 42, wie Gott das ganze Schicksal von Hiob wendet. Und es wird alles wiederhergestellt. Und im Prinzip, was da Zophar beschreibt, das wird Hiob erleben in Kapitel 42. Es kommt genau so, aber nicht, weil er schwere Sünde in seinem Leben aufdecken und bekennen müsste. Er war ein Gerechter und Gott hat ihn auch als solchen beschrieben in Hiob 1 und 2, in den himmlischen Gesprächen, von denen Hiob nichts wusste. Er war gerecht Und Gott wollte ihn durch diese Leiden hindurch als Gläubiger erziehen. Und auch da gewisse Dinge, wie wir noch sehen werden, ein versteckter Stolz auf seine Gerechtigkeit aufdecken. Aber das ist etwas ganz anderes, als was die Freunde ihm vorgeworfen haben. Aber das Gewaltige ist, eine wunderbare Beschreibung von dem, was Hiob wirklich erleben sollte später, aber falsch. Nicht mit der Bedingung, wenn du von deiner schweren Sünde umkehrst. Und dann kommt, das haben wir ja schon gesagt, der vierte Teil, das ist nur Vers 20. Die Augen der Gottlosen werden verschmachten. Und jede Zuflucht ist ihnen verloren und ihre Hoffnung ist das Aushauchen der Seele. Nun, gewisse Gottlose erleben ein solches Ende. Und ihre letzte Hoffnung ist noch der Tod. Und darum gibt es so schreckliche Organisationen wie Exit, ja, die den Menschen helfen wollen, das zu beschleunigen, das Aushauchen der Seele als Hoffnung. Ja? Und es ist ein fataler Irrtum. Sie meinen mit dem Selbstmord, sie sagen natürlich nicht Selbstmord, sondern sie sagen Suizid, das heißt Selbsttötung. Selbstmord bedeutet nämlich sich selber ermorden. Ein Mord ist eine illegale Tötung. Ja? Und sie sagen natürlich nicht illegale Tötung, sondern sie haben das rechtlich alles so arrangiert, dass man das eben in gewissen Ländern, in vielen Ländern wäre man empört, aber in der Schweiz ist das möglich, dass die Menschen da schneller dazukommen. Ihre Hoffnung ist das Aushauchen der Seele. Und sie denken, und dann ist alles aus. Ja, wenn das so wäre, in Hiob 26, kannst du uns das vorlesen? Da greifen wir einer späteren Rede von Hiob voraus. 26, 6, bitte Samuel.
Das Totenreich liegt enthüllt vor ihm und der Abgrund hat keine Decke.
Ja, danke. Die Elberfelder formuliert noch drastischer. Der Scheol, das ist das Totenreich, ist nackt vor ihm. Und keine Hülle hat der Abgrund. Abaddon, das ist ein anderer Ausdruck für das Totenreich und heißt der Ort des Verlorenseins. Schrecklich. Also hier geht es um das Totenreich der Verlorenen. Und nach Lukas 16, in der Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus, da macht der Herr Jesus deutlich, wenn ein Ungläubiger ohne Vergebung erlangt zu haben in seinem Leben stirbt, dann kommt er in den Hades, so wird das griechisch genannt, das ist das Entsprechende für Scheol hier. Aber für die Gläubigen ist der Hades, der Scheol, das Paradies. Aber für die Verlorenen ist es der Abaddon. Das ist der Abgrund hier. Und Hiob sagt, der Scheol ist nackt vor ihm. Das heißt, man kann nicht ins Jenseits flüchten an diesen Ort und meinen, jetzt bin ich vor Gott in Sicherheit. Nein, ist alles aufgedeckt vor Gott. Man lässt sich fallen in die Hände des lebendigen Gottes. Aber dann gilt eben Hebräer 10. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also das ist überhaupt keine Option, ob man das Selbstmord oder Suizid nennt. Es ist keine Option, es ist ein No-Go. Und man kann sagen, Selbstmord ist eine Sackgasse. Das habe ich in meiner Bibel so am Rand notiert. Selbstmord gleich Sackgasse. Und dann kommen wir zu Hiob 12. Lies du uns bitte vor die Verse 1 bis 13.
Und Hiob antwortete und sprach: Wahrlich, ihr seid die rechten Leute, und mit euch wird die Weisheit aussterben. Auch ich habe Verstand wie ihr und stehe nicht hinter euch zurück. Wer wüsste denn diese Dinge nicht? Ich bin wie einer, der zum Gespött für seine Freunde wird. Dabei rief ich einst zu Gott und wurde von ihm erhört. Der untadelige Gerechte wird zum Gespött. Dem Unglück gebührt Verachtung, so meint der Sichere. Ja, einen Stoß noch für die, deren Fuß wankt. Die Zelte der Räuber haben Ruhe und in Sicherheit leben die, welche Gott reizen, diejenigen, die Gott in ihrer Faust führen. Aber frage doch das Vieh, und es wird dich belehren, oder die Vögel des Himmels, und sie werden dir es verkünden. Oder rede mit der Erde, und sie wird dich unterweisen, und die Fische im Meer erzählen es dir. Wer unter allen diesen wüsste nicht, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat, dass in seiner Hand die Seele alles Lebendigen ist und der Geist jedes menschlichen Fleisches. Prüft nicht das Ohr die Worte, wie der Gaumen die Speise schmeckt? Wohnt bei den Greisen die Weisheit und bei den Betagten der Verstand? Bei ihm ist Weisheit und Stärke, sein ist Rat und Verstand.
Danke. Bei dir war Vers 12 als Frage formuliert, stimmt das? Ja, nein, ich habe es schon als Frage gehört, aber ich wollte mich noch versichern. Wieder sehr gut in der Schlachter. Die Elfelder hat das als Aussagesatz, aber man muss es als Frage lesen. Und zwar, bei Greisen ist Weisheit und Einsicht bei hohem Alter. Das ist die Frage. Und jetzt kommt als Kontrast Vers 13. Bei ihm ist Weisheit und Macht. Sein ist Rat und Einsicht. Da wird gerade der Kontrast gemacht. Man kann nicht einfach so sagen, bei den Greisen und Alten, Hochbetagten sei Weisheit. Die Weisheit ist bei Gott. Und denken wir, diese drei Freunde, die hatten schon ein Alter. Und erst recht Eliphas. Der war sehr, sehr alt. Und trotzdem hat er sich so gründlich geirrt. Und darauf weist Hiob hin. Man kann nicht einfach sagen, ihr drei Freunde, Eliphas, Bildad und Zophar, wir haben viele Jahre hinter uns. Nun, wir wissen, was die Wahrheit ist. Nein, die wirkliche Weisheit findet man bei Gott. Nun, wir haben gesehen, dass die Reden immer schärfer werden. Während Eliphas eben mit Andeutungen beginnt und Zophar dann deutlich zuschlägt und erst recht Bildad zuschlägt und erst recht Zophar, so wird auch Hiob immer heftiger. Und hier schmäht er seine Freunde. Wirklich, ihr seid die Leute. Das ist Ironie. Mit euch wird die Weisheit aussterben. Also, wenn ihr mal tot seid, dann gibt es auf der Erde keine Weisheit mehr. Weil ihr habt das alles für euch selbst gepachtet. Nun, dieses Wort kommt mir immer wieder in den Sinn, heute aus aktuellem Anlass mit der ganzen Gender-Mainstreaming-Bewegung, wo heute Leute uns beibringen wollen, das Geschlecht, das ist nicht eine klare Sache. Da kann man nicht einfach nach der Biologie gehen, ja? So wie bei der Geburt, oh, ein Mädchen, oh, ein Junge. Nein, das ist viel, viel komplexer. Und es gibt da nicht einfach diese Zuordnung Mann, Frau, das ist alles ganz anders. Wie bitte? Wo habt ihr das so in den früheren Kulturen gefunden? Sagen wir bei den Indianern, in Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika? Oder wo findet ihr das in den afrikanischen Kulturen? Nirgends. Für alle war klar, Mann, Frau, Mann, Frau. Wo war bei den Indianern das üblich, dass zwei Frauen heirateten? Undenkbar! Und bei den Afrikanern? Undenkbar! Und wie ist es bei den asiatischen Kulturen und Hochkulturen wie China und so weiter? Nirgends. Die ganze Geschichte der Menschheit, die ganzen Kulturen sprechen gegen diese Leute. Ja gut. Aber sie sind trotzdem überzeugt, dass sie recht haben. Also muss man sagen, wenn die mal gestorben sind, dann ist die Weisheit ausgestorben. Ich meine, das ist eine unglaubliche Arroganz, nicht wahr? Dass man das uns heute und auch unseren Kindern in der Schule und sogar im Kindergarten aufdrängen will. Das, wozu alle Kulturen der Vergangenheit Nein gesagt haben. Aber sie meinen, das sei die Wahrheit. Das ist ja Kulturverachtung pur. Und das ist Kulturzerstörung. Und solche Leute sollten man sich gerade mal schnappen und die zusammenbringen mit einem Indianermissionar. So.
Oh, die sind Missionar, das sind schreckliche Leute.
Ja, wieso?
Die machen die Kultur kaputt.
Was macht ihr mit unserer europäischen Kultur? Ihr macht unsere Kultur kaputt.
Auf üble Art.
Und jetzt der Missionar. Was hast du gemacht in den vergangenen Jahren? Ja, ich habe diese Indianersprache da im Dschungel von Brasilien studiert und habe eine Grammatik erstellt und Wörterbuch und ich habe die Bibel übersetzt. Ja, und jetzt? Was bringt das? Ja, diese Menschen können dadurch Gottes Wort in ihrer eigenen Sprache lesen. Und ich war, es gibt ja eine Globalisierung und die schreitet voran. Und die macht eine eingeborene Sprache nach der anderen kaputt. Aber dadurch, dass wir sie schriftlich festhalten, ermöglichen wir diesen Indianern, dass sie ihre Kultur, und ein ganz wesentlicher Teil der Kultur ist die Sprache, erhalten können. Sodass deren Kinder auch weiter in dieser Sprache sprechen und auch in dieser Sprache lesen. Und wir geben ihnen die Bibel, aber damit können sie auch andere Literatur aufschreiben und so ihre Kultur bewahren. Oh, die machen alles, unsere ganze Kultur, kaputt. Und sie meinen, sie hätten die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Niemand darf denen widersprechen, sonst könnte man, je nachdem, in welchem Zusammenhang, vor Gericht gestellt werden. Aber da müsste man Richter sagen, also die meinen, sie hätten die Wahrheit. Aber alle Kulturen sprechen dagegen. Und jetzt soll man mich, weil ich das kritisiere, verurteilen. Das geht gar nicht. Ja, also das war so ein kleiner Exkurs zu 12, Vers 1. Und dann sagt, Vers 2 meine ich. Und dann in Vers 3 sagt Hiob, auch ich habe Verstand, wie ihr. Ich stehe nicht hinter euch zurück. Und wer wüsste nicht dergleichen? Es tut einem weh für Hiob. Jetzt muss er sein Wissen verteidigen. Ja, weil seine Freunde ihm sagen, du hast eigentlich keine Ahnung. Nicht wahr? Zophar sagt ihm in Vers 2 von Kapitel 11, sollte die Menge der Worte nicht beantwortet werden. Also Hiob, du schwatzest so viele Wörter. Oder weiter, oder sollte ein Schwätzer Recht behalten? Er nennt Hiob einen Schwätzer und fragt, und der sollte Recht haben? Sicher nicht. Und später im Text sagt er ihm, Gott möge dir doch ganz viel von seiner Weisheit offenbaren. Und jetzt sagt Hiob, ich stehe nicht hinter euch zurück. Ich weiß ebenso viel wie ihr. Und was ihr da sagt, das weiß ich auch. Traurig, dass er sich so verteidigen muss. Der Apostel Paulus wurde auch einmal herausgefordert. Und zwar haben freche Leute in der Gemeinde in Korinth sein Apostelamt in Frage gestellt. Und die haben echt sich gefragt, ob der Apostel Paulus eigentlich ein richtiger Diener Gottes ist. Und im zweiten Korintherbrief muss Paulus den Korinthern beweisen, dass er, der die Korinther evangelisiert hatte, sie sind durch ihn zum Glauben gekommen, er hat die Gemeinde aufgebaut, dass er ein richtiger Verkündiger ist. Und er muss alles Mögliche beweisen und dann sagt er, ihr habt mich zum Toren gemacht. Warum? Ja, wenn man sich so verteidigen muss, was man weiß, dann macht man sich zum Tor. Ihr habt mich gezwungen, sagt er. Und in seinem Fall war das effektiv nötig, denn sonst wären die Korinther in der Gefahr gewesen, anderen Lehren zu folgen, die sie von der apostolischen Lehre des Herrn Jesus weggebracht hätten. Und so hat Paulus auf seine Würde verzichtet und hat sich zum Tor machen lassen. Und schließlich in Kapitel 12 sagt er, ich kenne einen Menschen, vor 14 Jahren, ob im Fleisch oder außerhalb des Fleisches, und er spricht von sich, aber in Bescheidenheit sagt er nicht, ich kenne einen Menschen, und er wurde entrückt ins Paradies. Und er hat Worte, unaussprechliche Worte gehört, die der Mensch nicht sagen kann. Und sagt, über einen solchen werde ich mich rühmen. Also er sagt, er hat die höchsten Offenbarungen erhalten, aber damit er nicht stolz würde und sich überhebe, denn diese Gefahr bestand, habe Gott ihm einen Dorn ins Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. Ein beständiges Leiden, das ihn demütig halten sollte. Ich habe dreimal, sagt Paulus, zum Herrn gebetet, dass er von mir abstehen möge, und er hat dann die Antwort bekommen: Meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Das musste er alles denen beweisen, weil sie ihn so fundamental angegriffen haben. Und jetzt Hiob auch. Auch ich habe Verstand wie ihr. Ich stehe nicht hinter euch zurück. Und wer wüsste nicht dergleichen? Und übrigens in Kapitel 13, 2 sagt er das nochmals. So viel ihr wisst, weiß auch ich. Ich stehe nicht hinter euch zurück. Die gleiche Ausdrucksweise nochmals. Aber wir dürften als Advokaten von Hiob so aus Distanz sagen, und er hatte eine viel tiefere Kenntnis von Gott als sie. Und das kommt auch gerade in den weiteren Versen dann sehr deutlich zum Ausdruck. Aber Hiob sagt in Vers 4, ich muss einer sein, der seinem Freund zum Gespött ist. Erinnert sie wieder daran, ihr seid meine Freunde. Und es waren die letzten Freunde, die er noch hatte. Und jetzt spotten die über ihn. Ja, Zophar nennt ihn ein Schwätzer. Welch ein Schmerz. Aber er sagt, der zu Gott ruft und er antwortet ihm. Er sieht in Gott aber immer noch die Zuflucht. Und er glaubt daran, dass Gott auf sein Rufen antwortet. Der zu Gott ruft. Und das ist das Eindrückliche in den Reden von Hiob. Immer wieder spricht er im Gespräch zu den Freunden direkt zu Gott. Das macht aber nur er. Die Freunde machen das nie. Und das zeigt auch diese tiefe persönliche Beziehung, die er zum Herrn hatte, auch in der Not, wo er nicht wusste, warum leide ich so? Hat sich Gott gegen mich als Feind, gegen mich gewandt? Aber er sagt, er antwortet ihm. Und er sagt, der Gerechte, Vollkommene ist zum Gespött. Jetzt könnte einer sagen, das ist hochmütig. Hiob, er nennt sich der Gerechte, Vollkommene. Aber in Hiob 1 sagt Gott im Himmel gegenüber Satan genau das. Er ist gerecht, er ist vollkommen. Das macht Kapitel 1 klar. Dem Unglück gebührt nach den Gedanken des Sorglosen Verachtung. Die Sorglosen, das sind diese Gottlosen, die auch in Vers 6, im nächsten Vers, erwähnt werden. Denen geht es gut und für sie ist das ein verächtlicher Gedanke, dass es ihnen einmal schlecht gehen sollte. So gut geht es ihnen. Und dann wird aber gesagt, sie, das ist die Verachtung, ist bereit für die, die mit dem Fuß wanken. Also für so Schwache, für die ist das Thema ein Thema, aber nicht für uns. Hiob sagt weiter, die Zelte der Verwüster sind in Ruhe und Sicherheit gibt es für die, die Gott reizen. Für den, der Gott in seiner Hand führt. Das heißt, der eigentlich auf seine eigene Kraft vertraut, wie wenn das Gott wäre. Und da macht Hiob, wie gesagt, klar, schaut mal, eure ganze Logik stimmt nicht. Es gibt so viele Gottlose, wo man sieht, dass sie gottlos leben und es geht ihnen gut. Erklärt mir das. Und das ist genau das Thema von Psalm 73. Asaf hat diese reichen Gottlosen angeschaut. Und er sagt, ihre Augen schauen aus dem Fett heraus. Ja? So viel Fett haben die da, dann kommen die Augen gerade noch so kurz raus. Und es geht ihnen so wohl genährt und Gerechte müssen leiden. Und er sagt im Psalm 73, wenig hätte gefehlt und ich wäre zu Boden gefallen, ausgeglitten, bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes und deren Ende gewahrte. Es wurde mir klar, im Heiligtum, im Licht Gottes, da wo der Leuchter ist, ja, das göttliche Licht, das hat ihn daran gemahnt, ja, man muss auf das allerletzte Ende der Gottlosen am allerletzten vor dem großen weißen Thron nach dem tausendjährigen Reich blicken. Und dann kommt die ewige Verdammnis. Sonst verzweifelt man am Leben heute, wo man sieht, Gerechte, die leiden, und Gottlose, denen es gut geht. Aber wir sehen, diese Freunde, die haben einfach das ausgeblendet. Und dabei hätten sie genauso wie Hiob das beobachten können. Es ist einfach so. Und dann beginnt Hiob über die Größe Gottes zu sprechen. Und so wunderbar. Lies du nochmals Samuel, Verse 7 bis 9.
Aber frage doch das Vieh, und es wird dich belehren, oder die Vögel des Himmels, und sie werden dir es verkünden. Oder rede mit der Erde, und sie wird dich unterweisen, und die Fische im Meer erzählen es dir. Wer unter allen diesen wüsste nicht, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat? Dass in seiner Hand die Seele alles Lebendigen ist und der Geist jedes menschlichen Fleisches.
Danke. Also, nachdem in Vers 6 erinnert wird an die Zelte der Verwüster, die in Ruhe sind, spricht er über Gott. Und zwar sagt er, ich sage es jetzt mit meinen eigenen Worten, Gott hat sich in seiner Weisheit offenbart in der Schöpfung. Also es ist, was er hier ausführt, kann man sagen, eine schöne Ausführung von Römer 1, Vers 20. Lesen wir diesen Vers noch dazu und lassen Hiob offen, um gleich wieder zurückzukehren. Liest uns Römer 1, Vers 20, wo klar gemacht wird, dass Gott sich den Menschen, die keine Bibel haben, den Völkern dieser Welt durch die Schöpfung geoffenbart hat.
Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben.
Ja, danke. Also hier wird gesagt in Bezug auf die Völker, die Gottes Offenbarung durch die Bibel nicht haben, Gott hat durch die Schöpfung zu ihnen gesprochen. Durch die Schöpfung in den Werken kann man erkennen, dahinter muss ein ewiger Gott sein, ein unsichtbarer, ewiger Gott. Und zwar hast du gelesen, von Erschaffung der Welt an kann man in den Gemachten durch Nachdenken seine Gottheit wahrnehmen. Stimmt das? Und die Elbefelder hat bei wahrgenommen eine Fußnote, das heißt erkannt, begriffen. Noeo heißt mit dem Verstand erfassen. Also mit dem Verstand, wenn man die Ordnung der Schöpfung anschaut, kann man verstehen, es muss einen Schöpfergott geben. Die Logik zwingt uns. Also wer denkt, muss glauben. Das wird hier ausgesagt. Und das sagt Hiob poetisch so schön. Frage das Vieh und es wird es dich lehren. Vieh, hebräisch Behema, ist ganz speziell eine Bezeichnung für die Haustiere. Also die domestizierten Tiere, die werden Behema genannt. Für die wilden Tiere gibt es andere Ausdrücke. Also man soll die Haustiere fragen, wie zum Beispiel das Rind. Wie machst du das mit dem Essen? Wenn die Rinder sprechen könnten, würden sie sagen, ja, ich fresse da das Gras und dann geht das Heu, geht das runter und ich habe im Gegensatz zu euch Menschen 4 Mägen. Was? 4 Mägen? Uns reicht doch schon einer, wenn man Bauchweh hat, ja? Aber 4 Mägen, ja, genau. Und durch diese Einrichtung können wir härteste Gräser aufspalten, die Zellulose öffnen und können die Nährstoffe herausnehmen. Und das können wir Menschen nicht. Unser jüngster Sohn, als er eben noch jünger war, kleiner Junge, der spielte gerne im Garten Kuh und dann fraß er Gras. Und ja, da ging das Spiel ein bisschen zu weit und wir mussten ihm erklären, dass eben dieses Gras, das ist nichts für unser Magen. Weil unser Magen kann diese harte Zellulose nicht aufsprengen. Er muss Salat essen. Das ist das Problem. Man muss den Kindern beibringen, Salat zu essen. Und möglichst mit Soße, ja. Aber wenn es nicht, wenigstens ohne. Und ja, wir hatten da Probleme mit gewissen Kindern. Da sind nicht alle gleich. Aber eben, Salat, das können wir, davon können wir profitieren. Und Gott hat die Haustiere eben so eingerichtet wie Rind, Schaf, Ziege, dass sie von dem leben können, was wir nicht brauchen. Und darum geben wir den Rindern nicht Salat oder sonst Dinge, die wir essen sollten. Und das ist gerade dann, wenn die Ressourcen beschränkt sind, ideal. Ja? Also wenn die Tiere nicht das lieben, was wir lieben, und wir nicht das lieben, mit Ausnahmefällen, ja, von einem kleinen Jungen, was sie lieben. Und diese Einrichtung mit diesen Mägen, und dann können die die Nahrung dann wieder hochfahren, ja, und dann in ruhigen Momenten wird das nochmals wieder gekäut. Und das soll alles durch Zufall entstanden sein. Ja? Oder heißt das, wenn wir mal nicht mehr Salat anpflanzen können auf diesem Planeten, ja, dann vielleicht entwickeln sich dann plötzlich noch 3 Mägen dazu, dass wir dann eben auch und zwischendurch dann. Ja, frage doch das Vieh und es wird es dich lehren. Und das Wort lehren ist die Wortwurzel Yara, das heißt ausstrecken. Und zwar den Finger ausstrecken. Lehren, indem man hinweist, das weist auf den Schöpfer hin. Unsere 4 Mägen. Als ein Beispiel, ja, man könnte ja viele andere Beispiele nehmen. Und dann sagt Hiob, und die Vögel des Himmels soll er fragen. Und sie werden es dir kundtun. Ja, fragen wir mal die Vögel des Himmels. Wie ist das möglich, dass ihr sogar so große Vögel wie der hier, dass die da einfach so problemlos fliegen können? Ja, unsere Knochen sind anders. Wie? Die sind hohl. Oh, unsere sind nicht hohl. Aber dadurch sind wir viel leichter. Wir sind genau geschaffen, um zu fliegen. Ja, wie wäre das, wenn der Mensch plötzlich weil das Fliegen immer problematischer wird, ja, mit Abgas und so, ja, eben als selber fliegen sollte. Ja, dann vielleicht mit der Zeit werden sich unsere Körperhaare in Federn umwandeln. Aber ich meine, flugfähige Federn, ja, das nützt ja nicht, wenn wir einfach Federn darauf haben. Und unsere Knochen werden mit der Zeit hohl, ja? Durch Mutation natürlich. Nicht gerade sofort, das geht dann schon ein bisschen länger. Durch Mutation und dann können wir abheben, weil wir so leicht sind, ja? Also, die Vögel des Himmels, sie werden es dir kundtun. Oder rede zu der Erde. Sollen wir mal mit dem Planeten Erde sprechen? Und sie wird es dich lehren. Auch wieder das Wort ausgestreckter Finger. Lehren, kundtun, lehren. Ja, wir können mal die Erde fragen, warum sie einen Metallkern hat. Und ganz heiß, etwa 6500 Grad heiß. Und dann der äußere Kern, der ist flüssig. Auch aus 80% Eisen, 20% Nickel. Und darin bilden sich so schraubenförmige Ströme. Wieso? Ja, dadurch bildet sich ein Magnetismus. Und dieser Magnetismus vom Süd- zum Nordpol, das ist ein Schutzschild für alle Lebewesen auf der Erde. Weil durch diesen Magnetismus, der eben so möglich ist, durch den inneren Aufbau der Erde, werden gefährliche Strahlungen aus dem Weltall von der Erde abgehalten, sodass wir eben dadurch nicht vernichtet werden. Ein richtiger Schutz vor kosmischer Strahlung. Wir leben in einem ganz gefährlichen Universum, ja? Und da gibt es so schlimme Strahlen. Ich habe gerade vor kurzem ein Interview gelesen mit einem Herrn Zurbuchen in den USA. Der ist da in Heiligenschwendi aufgewachsen, in der Schweiz, aber jetzt ist er ja Führer bei der NASA. Und ja, er ist natürlich jetzt auch zuständig für das Programm, das die NASA hat, Flug zum Mars. Bemannter Flug zum Mars. Ja, da ist er beteiligt und kann da über Milliarden verfügen. Und nur ein Fehler, sagt er, und Trump könnte mich gerade wegtun. Das ist eine sehr exponierte Stellung oben an der NASA. Und er sagt, ja, aber wir haben viele Probleme, die müssen wir zuerst lösen. Im Moment geht das gar nicht. Und zwar das ganze Problem mit der kosmischen Strahlung. Wie können wir Menschen zum Mars schicken? Das geht nicht, das vernichtet die. Die Strahlung ist so gefährlich, die müssen ja, sagen wir, ein Jahr fliegen zum Mars und dann arbeiten, herumgehen und so, ja, und Daten sammeln und dann wieder ein Jahr zurück. Das ist so gefährlich, ja, warum? Weil der Mars eben nicht dieses Schutzschild hat. Aber die Erde ist gemacht worden für den Menschen, nicht Mars. Darum gibt es auch keine Marsmenschen. Aber es gibt Erdlinge, Adam, ja, von Adama, Erdlinge. Und die müssen hier leben. Und die Erde ist einfach so wunderbar aufgebaut. Und im Weltall, in unserer Galaxie, natürlich nicht im Zentrum. Dort ist die kosmische Strahlung so schrecklich, also gegen das Zentrum. Im Zentrum geht es sowieso nicht, das ist ein schwarzes Loch. Da wird man wie Staubsauger eingesogen werden. Aber so zwischen zwei Spiralarmen in sicherer Entfernung von der ganz schlimmsten Strahlung, und zwar so eingerichtet zwischen zwei Armen, nicht in einem Arm, sonst könnten wir nämlich das Weltall nicht beobachten, wie wir das können. Und in die Tiefen des Universums hineinblicken und diese Unendlichkeit, die sich da auftut, erforschen, die uns zeigt, da ist ein unendlicher Gott dahinter. Und wir sehen kein Ende vom Universum. Aber wir sind genau so platziert, die Erde ist genau so platziert, dass es für Menschen ist, die geschützt werden sollen, damit sie leben können und sie sollen die Natur erforschen. Die sollen Spitzenwissenschaft betreiben, um die Größe Gottes zu erkennen. So ist die Erde. Wenn wir die Erde befragen, sie wird es nicht lehren. Und die Fische des Meeres werden es dir erzählen. Es ist schon unglaublich, die können einfach da unten sein im Wasser. Und wir, nach 3 Minuten sind wir tot. Außer wir wären Perlentaucher, die können ein paar Minuten mehr, aber dann ist auch mal fertig. Die können einfach da unten sein. Warum geht das? Ja, wir müssen einfach mal die Fische des Meeres eben fragen und sie werden es erzählen. Und sie sagen, wir haben Kiemen. Und wir können das Wasser da so benutzen, dass wir diese O2-Hanteln, also zwei Sauerstoffatome, die in den Hohlräumen von H2O drin platziert sind. Ja, wie geht das mit den Hohlräumen? Ja, die Fische müssen das uns erklären. Wasser, das flüssige Wasser ist ein Kristall. Das ist nicht einfach so wie andere Stoffe, sondern es ist kristallartig aufgebaut, und zwar so, dass es da immer Wasserstoffbrücken gibt, die sich ganz leicht verschieben können. Darum ist das Wasser dann noch flüssig. Ja? Wenn es nämlich ganz kalt wird, dann erstarrt alles. Dann ist es ein fixer Kristall. Aber so ist es ein sich ständig verschiebender Kristall. Und die H2O-Moleküle sind so angeordnet, dass es immer Zwischenräume gibt. Und in diesen Zwischenräumen, da befindet sich der Sauerstoff. Wäre Wasser anders, die Fische können gar nicht leben. Wo sollten sie Luft hernehmen? Man könnte eine Flüssigkeit denken auf der Erde, die so die Ozeane erfüllt, die nicht giftig ist, die... Aber dann könnten die Fische nicht atmen. Und ausnahmsweise ist eben Wasser so konstruiert, ein Kristall, und die können mit ihren Kiemen diesen Sauerstoff rausnehmen. Wir können das nicht, wir würden sofort, eben nach ein paar Minuten, ersticken. Frage die Fische des Meeres, sie werden es dir erzählen. Wer würde nicht an diesen allen, also Haustiere, Vögel, Erde, Fische, an diesen allen erkennen, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat? Also Gott spricht durch die Natur. Die Vögel sprechen. Aber wie sprechen sie? Ja, so wie das in Psalm 19 beschrieben ist. Gott ist ein Gott, der spricht. Er hat durch die Bibel, durch das schriftliche Wort Gottes zu uns gesprochen. Er hat durch den Herrn Jesus, der als Sohn Gottes in diese Welt kam, Mensch wurde, gesprochen. Er ist das Wort, das im Anfang war, Johannes 1,1. Aber im Psalm 19 sehen wir, dass die ganze Schöpfung auch sprechen kann. Liest du, Samuel? Vers 1 und 2 und 3.
Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht, tut sich die Botschaft kund.
Ja, und gleich noch weiter.
Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht.
Danke. Also die Himmel erzählen etwas. Und zwar die Herrlichkeit Gottes. Gemeint ist mit Himmel hier das Universum. Und dann in dem parallel gestellten Vers die Ausdehnung, Rakia, in 1. Mose 1 beim zweiten Schöpfungstag, das ist der Lufthimmel, die Atmosphäre. Verkündet seine Hände Werk. Also das Universum und die Atmosphäre spricht über Gott. Und dann wird gesagt, ein Tag berichtet es dem anderen. Eine Nacht meldet der anderen die Kunde. Aber wenn man hinhört, man hört nicht jemanden reden. Keine Worte. Und doch gehört wird ihre Stimme. Und dann wird gesagt, dass eben diese Sprache ausgeht über die ganze Erde. Über das ganze Festland, Erdkreis, Devel im Hebräischen. Ich meine nicht eine flache Erde, sondern Devel heißt das bewohnte Festland der Erde. Das sind die Kontinente, das ist Devel. Und bis ans Ende, bis an die entferntesten Teile des Festlandes der Welt geht diese Botschaft. Und zwar geht es eben quer durch alle menschlichen Sprachen hindurch. Heute werden etwas mehr als 7000 verschiedene Sprachen gesprochen auf unserem Planeten, ohne die Dialekte zu zählen. Und Tausende sind jetzt schon erreicht mit einer Bibelübersetzung, aber noch nicht alle. Und auch die Stämme, die noch unerreicht sind, die haben das Wort Gottes, so wie Gott durch die Schöpfung spricht. Und man muss erkennen, das ist ein ewiger Gott, der das gemacht hat. Und hier muss man noch besonders herausstreichen in Vers 9. Die Hand des Herrn. Was steht da im Hebräischen? Für Herr mit Großbuchstaben. Yahweh. Yahweh. Also nicht CH, sondern ein hörbares H. Yahweh. Ja, ja. Ich sage das nur, weil manchmal wird mir das gefragt, muss man sagen Yahweh. Nein, nicht H, sondern H. Aber ein hörbares H. Yahweh. Und das heißt der Ewigseiende, der Unwandelbare. Und dieses Wort kommt in Hiob, seit all den Reden von Hiob ab Kapitel 3 und mit den Freunden bis dahin, nie mehr vor, außer hier. Und in all den weiteren Reden wird Gott genannt Eloah, Elohim, Shaddai, Allmächtiger, aber nie mehr Yahweh. Erst dann ab Kapitel 38 kommt das wieder. Und einmal also hier, in all diesen Reden mit den Freunden, die Hand des Herrn, der ewig seiend ist, unwandelbar, er hat das alles gemacht. Und darum habe ich in meiner Bibel am Rand ganz schön mit althebräischer Schrift, nicht mit moderner hebräischer, sondern mit althebräischer Schrift würdig den Namen Yahweh hingeschrieben. Nur hier. Also das ist ein gewisser Höhepunkt in diesen Reden der Freunde und von Hiob. Und dann sagt er noch, und damit möchte ich schließen, in dessen Hand die Seele alles Lebendigen ist und der Geist alles menschlichen Fleisches. Der Geist des Menschen, Das ist das, was das Vieh nicht hat. Und auch die Vögel des Himmels nicht. Und auch nicht die Fische des Meeres. Aber der Mensch hat das bekommen. Und der Geist hat die Befähigung beim Menschen, dass er Gott erkennen kann. Und hier betont Hiob, und dieser Geist, der in uns Menschen drin ist, der hat Gott uns gegeben, mit der Möglichkeit, die Hand des Herrn in all diesen Wundern der Schöpfung zu erkennen. Ja, und da fahren wir nächstes Mal dann weiter und sehen, wie wortgewaltig und wirklich geistlich Hiob über Gott sprechen kann in all seinem Leiden. Und da haben wir wieder so einen Höhepunkt, wo er rauskommt aus der Dunkelheit. Wir sehen dann, er versinkt wieder in Kapitel 13. Aber er hat sich einfach festgeklammert an dem Herrn und hat Satan, ohne es zu wissen, widerlegt. Satan hat gesagt, er wird sich Gott offen ins Angesicht lossagen. Und das hat er nicht. Sondern er preist auf so wunderbare Art diesen Gott, der auch unseren persönlichen menschlichen Geist in seiner Hand hat.